Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral.
Nanu, schon wieder ein falscher Jingle. Ihr seid trotzdem goldrichtig in eurem Lieblingspodcast Hausverbot im Beichtstuhl. Warum wieder ein falscher Jingle? Weil Spaß macht, weil wir es können und weil Micha eingeladen war bei Fuck Purity, um über seine geheimen Sechstagebücher zu sprechen. Solltet ihr euch noch nie zu Fuck Purity verirrt haben, tut es. Es ist keine Verirrung, sondern ein geiler Podcast. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich wünsche euch eine super Zeit mit Micha und Nana von Fuck Purity. Viel Spaß.
Ich habe total vergessen, dir die Skitter-Sprüche vorzulesen, die ich mir ausgedacht habe.
Ja, möchtest du die live in unserer Folge schon mal vorlesen als Einstieg?
Gerne.
Also der Micha ist hier, heißt ihm mal herzlich willkommen. Die im Video können ihn auch sehen, die auf Spotify. Der Rest kann seine wunderschöne, klangvolle Stimme hören. Wir haben prominenten Besuch vom Hausverbot im Beichtstuhl-Podcast. Manche kennen ihn vielleicht schon, haben schon mal reingehört. Sehr, sehr cool, dass du heute da bist. Und der Micha war so nett, kostenlose PR-Beratung anzubieten. Und
heißt nicht, dass sie gut ist.
Und naja, das
ich habe die dir noch nicht vorgelesen.
Kostenlose Ideen für Sticker. Für unseren, ja,
für Fuck Purity Sticker.
Merchandise. Damit starten wir.
Einmal hätte ich als Vorschlag Sex, die schönste Form von Lobpreis. Jesus ist dann was eher Aufklärerisches. Es kommt auf die Größe ran. Kenne deine Kondomgröße. Ist ein bisschen lang, ich weiß.
Oh, wow, das ist sehr gut. Das ist sehr wichtig.
Wir hatten ja mal die Idee, dass wir irgendwelche Leute dazu anheuern, auf irgendwelchen Toiletten Sticker zu kleben.
Ja.
Und da könnte man einfach Unisex-Toilettensticker an die Toilettentüren vorne draufkleben, wenn man ganz mutig ist. Sodass die Leute total verwirrt sind und sich denken so, also das wäre eine Idee mit Fuck Purity drunter.
Geil, auch provokant.
Fingertechnik ist kein Verbrechen. Und Churchies wissen, was die Vulva ist.
Geil. Wow, ich fand das Pyrotechnik-Ding richtig, richtig gut. Und Unisex finde ich auch echt, kann ich mir gut vorstellen, dass es viele Bock hätten, auszuprobieren.
Bedien dich, was du willst. Nimm, was du willst, schmeiß weg, was du nicht brauchst.
Mona, du hast bestimmt zugehört, liebe Grüße. Wir sind heute nur zu zweit, genau, das ist auch noch wichtig. Die uns nicht sehen können, wissen das nicht. Ja, sie hört es bestimmt an und dann übernehmen wir bestimmte Dinge. Wie viel Prozent müssen wir dir abgeben?
Beide. Sehen wir dann. Will euch ja auch nichts wegnehmen.
Sehen wir dann. Geil. Ja, danke,
es geht
dass
um
du dir
die
einfach
Sache.
So Gedanken gemacht
Es geht um die Sache.
Richtig
ja.
Gut, danke. Bist du ein Fan?
Von mir selbst.
Nein,
also, ich dachte
Projekt.
Von meinen Sprüchen. Ja,
also,
von
ja,
dem Projekt,
natürlich.
Ja.
Ich bin auch ein Fan von deinem.
Ja, wenn es darum geht, gute Podcasts zu unterstützen, oder auch Frauen zu unterstützen, die eine gute Mission haben, so dann schenke ich auch mal einen Spruch her. Weil wenn es etwas gibt, von dem ich sehr viel habe, dann ist das ein Spruch.
Ich würde auch vielleicht einen Sticker machen wollen mit Ich bin in der Post-Purity-Pubertät. Weil ich finde, ich habe irgendwann dieses Wortkonstrukt erfunden, um zu beschreiben, diese Phase, die man eben dann später irgendwie hat, wenn man so merkt, man holt es jetzt so nach und es explodiert so aus einem raus und das ist wirklich eine krasse so Nachpubertät irgendwie bei vielen. Also ich habe das aktuell auch gerade.
Davon hören wir gleich noch mehr aus meiner Geschichte.
Ja, sehr gut, genau. Und das wäre vielleicht auch cool, das kann man so an sein Zimmer und so, wie als Jugendliche, wenn man so an sein Zimmer so don't come in, I hate you, I hate the world.
Ich habe mal ein ganz tolles T-Shirt gesehen. Habe mein ganz tolles T-Shirt gesehen mit einem Regenbogen drauf und es stand drauf, es war doch keine Phase.
Mega
fand
geil.
Fand ich super.
Mega.
Ich glaube, der war vom YouTube-Kanal Jungs fragen.
Aha.
Irgendein Ben, der ehrenamtlich Sozialpädagogik macht und Sexualaufklärung. Richtig guter YouTube-Kanal. Den habe ich in meiner erwachsenen Pubertät, Post-Purity-Puberty. Ja.
Ja.
Sehr viel geguckt.
Cool, mega, mega. Ja, man könnte auch so ein Shirt mit die Austreibung hat nicht funktioniert und
da so Fuck Exorcism.
Pride Flag oder so. Oh Gott. Ja, wir haben auf jeden Fall viel Potenzial für einen sehr großen Shop, würde ich sagen.
Let's go.
Cool, also super schön, dass du da bist. Natürlich spielen wir traditionell unser Sex or Next Spiel. Da kommt jetzt erstmal hier der schöne Einspieler. Sex. Micha, bist du bereit?
Sex.
Sehr bereit, sehr gut, das liebe ich. Würdest du im Freien Sex haben?
Sex.
Würdest du auf eine sexpositive Party gehen?
Next.
Würdest du eine Dating-App nutzen?
Sex.
Würdest du einen Dreier haben?
Next.
Mit Jesus.
Oh. Ein Dreier mit Jesus. Genau.
Jesus ist doch immer in der Mitte.
Meine einzig
wahre Jesus,
Liebe.
Manche würden sagen, Jesus ist immer dabei, also Sex, weil Jesus ist immer in unserer Mitte. Ne? Also.
Next.
Würdest du 50 Shades of Grey anschauen?
Sex.
Würdest du in ein Sex-Kino gehen?
Next.
Würdest du Samen spenden?
Gute Frage. Entschuldigung, falsche Antwort.
Das ist ein bisschen eine übergriffige Frage eigentlich, weil. Aber.
Next.
Okay. Würdest du auf einer Reise daten?
Next. Aber das sind gute Fragen.
Würdest du in deiner Hochzeitsnacht gemeinsam mit deiner Partnerin masturbieren?
Sex.
Okay. Wen würdest du in einer nicht monogamen Beziehung leben?
Next.
Würdest du Pornos schauen?
Sex.
Würdest du bauchfrei rumlaufen?
Sex.
Oh, das waren 6 Mal. Wir haben es geschafft.
Bauchfrei.
Du hast es geschafft.
Also für irgendein Kostüm wahrscheinlich.
Ja, der Kontext ist nicht wichtig. Cool. Vielen Dank dir. Du bist auf jeden Fall offiziell getauft im Namen des Sex or Next Spiels.
Wunderbar.
Dann können wir beginnen. Also, Micha, wer schon reingehört hat in euren Podcast, was ich allen empfehlen würde, natürlich, die gerade zuhören und sich beschäftigen mit Freikirchen, mit Dekonstruktion, mit Purity Culture, mit spirituellem Missbrauch, der leider oft auch sehr zusammenhängt mit Purity Culture Atmosphären und da auch vorkommt. Also, wo es Überschneidungen gibt. Wer auf jeden Fall noch nicht reingehört hat, hört rein. Und wer schon reingehört hat, weiß ein bisschen von dir angedeutet, dass du auch eine Vergangenheit hast mit den Purity-Themen, die wahrscheinlich viele von uns haben. Und wir sind super gespannt zu hören, was deine Erfahrung ist. Und genau, magst du uns ein bisschen davon erzählen? Magst du uns mit reinnehmen? Du dürftest selber entscheiden, wo du anfangen magst erstmal. Und du hast ja auch Texte mitgebracht. Magst du erstmal erzählen, was du mitgebracht hast?
Gleich. Erstmal von dem Podcast. Genau, in dem Podcast habe ich ein bisschen meine Geschichte erzählt, wie ich mal aus einer Mitarbeiterschaft rausgenommen wurde aufgrund von der persönlichen Haltung. Und heute habe ich die Geschichte mitgebracht, wie es dazu kam, dass ich meine Haltung geändert habe. Also ich bin da mit Purity Culture ein bisschen aufgewachsen, habe das alles irgendwann über Bord geworfen und dann konnte ich auf einer Jugendfreizeit nicht mehr als Gruppenleiter mitarbeiten. Also ich wurde nicht direkt rausgeworfen, in der Küche hätte ich noch weiter mitarbeiten können, aber Gruppenleiter oder das, was ich eigentlich hätte machen wollen, ging dann nicht mehr. Genau, das erzähle ich in unserem anderen Podcast bei Hausverbot im Beichtstuhl in der allerersten Folge, glaube ich, ganz am Anfang. Und da erwähne ich, dass ich sehr unglücklich verliebt war, mal so über ein paar Wochen, ja. Näheres haben wir gleich. Und das, was ich heute dabei habe, sind Tagebucheinträge aus genau dieser Zeit damals. der Zeit, wo ich damals so mich rausentwickelt habe von ich bewahre mich auf für meine zukünftige Partnerin, in meinem Fall Partnerin, zu, ja, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung und mal alles auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Das war auch jetzt sehr spannend, das einfach nochmal vorne Vorfeld einfach nochmal durchzulesen alles.
Das ist super interessant. Ich muss sagen, bei mir und Mona gibt's auch noch Tagebucheinträge. Wir wollten auch, also wir hatten mal irgendwann geplant, so als Schnapsidee auch eine Folge dazu zu machen. Haben wir noch nicht so weiterverfolgt, aber ich habe auch sehr, sehr krasse Einträge gefunden, die mich schockiert haben im Nachhinein, die halt auch schwer zu ertragen sind, wenn man sieht, wie krass man da drauf war und wie verhaftet man da drin war und wie man irgendwie auch keinen Ausweg gesehen hat aus diesem ganzen System und das zu echter krasser Verzweiflung geführt hat. Genau, deswegen, ich finde es sehr engagiert, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Magst du anfangen?
Grundsätzlich, ich würde mal am 7. Januar 2021 anfangen. Mhm. Ich habe damals so einen Sprachduktus einfach drin gehabt, der möglichst viel rauslassen soll. Mhm. Und ich habe auch immer, das merke ich, habe ich auch beim Lesen gemerkt, immer den Versuch unternommen, die schweren Themen irgendwie aufzulockern und leicht zu verarbeiten und so zu schreiben, dass man sie theoretisch auch verstehen könnte, wenn man es mal vorliest. Okay. Von dem her, wenn du lachen möchtest, darfst du es, musst du nicht.
Okay. Mhm.
Also es ist so, ich lese einfach mal einen Teil vor und du kannst dann mal einfach mal rausführen.
Ich will einen kleinen Tee trinken.
Sehr gerne.
Bevor es losgeht. Ich habe hier auch einen Tee und höre dir sehr gespannt zu. Mit einer Armlänge Abstand. Room for Jesus haben wir hier, schau mal.
Oh ja. Schön, dass Jesus auch dabei ist.
Hallo Jesus.
Ja.
Schön. Ja.
Ja, damals haben wir auch noch Abstand gehalten, haben Masken getragen drinnen und so weiter.
Das
war mitten im ersten Corona-Winter dann. Anfang 21.
Das ist gut, dann küsst man
das. Das ist mein historischer Kontext noch.
Moment, mir ist gerade bei dem Thema aufgefallen, dass es tatsächlich christliche Familien gibt, wo ich gehört habe, dass sie wirklich einen extra Platz für Jesus decken am Tisch.
Oh, das habe ich auch mal gehört.
Hast du es auch gehört?
Ja, finde ich aber eigentlich süß.
Ich muss auch
find ich,
süß,
also ich bin selber Pädagoge, auch schon, ist auch schräg.
Es ist auch schräg und auch so, es ist cute. Es ist wirklich, und halt lustig. Also es ist beides.
Ja, darf
ich.
Man.
Darf man, mach das. Ja. Mach das, damit ihr euch weniger alleine fühlt oder, ja.
Okay. 7. Januar 2021. Hier komme ich. Liebes Sextagebuch.
Oh.
Unverschämterweise muss ich dir was erzählen. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, Jungfrau und ziemlich frustriert. Mhm. Ich bin christlich aufgewachsen und habe meine gesamte Jugend gepredigt bekommen, dass Sex etwas Heiliges ist, was in die Ehe zwischen Mann und Frau gehört. Ich habe das auch zeitweise selber Jugendlichen erklärt. So. Wenn zwei Menschen miteinander schlafen, werden sie ein Fleisch. Oder Sex ist wie ein rohes Ei, dass wenn du so umrührst, dass das Eiklar und Eidotter sich vermischen, dann kann man sie nicht mehr voneinander trennen. So, du kennst die Schauermärchen, ne?
Mhm.
Auch Punkte wie sexuelle Fantasien sind nicht gut für dich und Masturbieren ist Sünde, habe ich hören müssen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das geglaubt. Doch nun ist diese wunderschöne Frau, die ich kennengelernt habe, da. Mhm. Blond, rehbraune Augen, hat einen knackigen Po und glaubt an Jesus. Wir haben uns zwar erst kennengelernt, aber irgendwie mag ich die schon. Und sie sieht in Sex gar nichts Heiliges, sondern was rein Körperliches. Ich muss gestehen, mein Bild von Sexualität ist gegen die Wand gekracht. Scherbenhaufen, Totalschaden. Fährt nicht mehr, ich brauche was Neues. Wie kann man Sex unter Freunden mit Glauben an Jesus vereinbaren? Es reißen zwei Extreme an mir. Einerseits der Wunsch nach einer freien, auslebbaren Sexualität, andererseits meine religiöse Prägung. Ich will mich auf eine Reise begeben, bei der ich einen Mittelweg suche. Es muss doch möglich sein, als Nachfolger Jesu eine gesunde Sexualethik zu haben, bei der ich weder Prostatakrebs noch Schuldgefühle bekomme. Ich komme bald wieder, Micha.
Oh. Wow, da steckt mega viel drin schon. Und der Titel der Folge steckt, glaube ich, auch schon drin. Michas Sextagebuch. Oder das geheime Sextagebuch.
Sextagebuch Reveal.
Heftig.
Micha, Mann packt aus. So denkt er wirklich.
Tatsächlich bist du, glaube ich, unser zweiter männlicher Gast.
Das ist eine Ehre.
Männlich. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch.
Schön, dass ich hier willkommen bin.
Natürlich. Wir lieben Männer monatlich. Das klingt komisch, wenn man es so sagt, aber wir lieben auch Männer und Frauen und alle Geschlechter. Ja, willst du einfach weiterlesen oder willst du dazu irgendwas aus heutiger Perspektive hinzufügen? Es steht für sich.
Ich baue noch
es steht
auf.
Echt für sich. Okay, ich bin jetzt schon getriggert, sehr getriggert. Puh.
10. Januar 2021. Nackt vor dem Spiegel. Liebes Sextagebuch. Heute Morgen bin ich aufgewacht und wollte am liebsten nicht in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sein. Es hat mich zerrissen, was mich die letzten Tage beschäftigt hat. Nicht das Masturbieren, damit bin ich entspannt. Das Wichsen ohne Pornos lerne ich schon. So stand ich heute heulend unter der Dusche, verunsichert von beiden Seiten, der Bedaille und flehte zu Jesus. Ich bin frustriert in meiner Sexualität. Ich will Sex haben und deine Bibelverse, mit denen Menschen es mir verbieten, finde ich scheiße. Hier ist mein Herz, ich will wieder sehen, was du in mir siehst. Zeig mir, was ich machen soll. Mit dem Handtuch um die Hüfte ging ich zurück in mein Zimmer und zog mich langsam an. Da fühlte ich den Heiligen Geist zu mir sagen, zieh dich wieder aus, zieh deine Socken aus, dein T-Shirt und deine Unterhose, stell dich nackt vor deinen Spiegel. Als ich das tat, habe ich das Gefühl, er sprach weiter. Micha, ich will, dass du so zu mir kommst, wie du bist. Mit all deinen Wunden, deinen Ängsten und Wünschen. Ich werde mich um sie kümmern. Du kannst dich auf mich verlassen. Du bist mir so unendlich kostbar. So stand ich da, splitternackt, mit verheulten Augen, aber mit einem Trost, der tiefer ging als Angst. Im Laufe des Tages wurde mir neu klar, ich gehöre zu einem Gott, der mich annimmt, wie ich bin und der mich liebt, so wie ich bin. Und über dem hinweg, dass ich mich bereits für ihn entschieden habe, hat er sich auch für mich entschieden. Mir wurde klar, unterm Strich kann mir keiner die Entscheidung abnehmen, wie ich Sexualität leben soll. Diesen Weg muss ich selber gehen und selber über ihn entscheiden. Ich bin es, der mit den Konsequenzen leben muss. Ganz gleich, wie gut die Entscheidungen sind, die ich treffe, Jesus bleibt an meiner Seite, denn er ist mein guter Hirte.
Hast du das Datum gesagt?
Das war der 10. Januar.
Und das davor war der 2.
7. Januar.
7. Januar, innerhalb
das ist
von
drei
Tage
später.
Okay, wow. Es klingt nämlich so, als wäre deutlich mehr Zeit dazwischen, finde ich, so eine Entwicklung, aber sehr ambivalente Zeit, oder?
Es war Lockdown, wir waren zu Hause. Ich war sehr viel mit meinen eigenen Gedanken konfrontiert. Ich habe viel Podcast gehört. Ich glaube, wenn damals also einen Podcast schon so gäbe, wenn ich den da gekannt hätte, hätte ich wahrscheinlich recht viel davon gehört.
Mhm.
Ich habe angefangen, mit Leuten zu reden, so zu fragen, so hey, was ist deine Meinung? Hab da versucht, eine möglichst heterogene Gruppe zu finden an Frauen und Männern, verheiratet, Single, in der Beziehung und so weiter. Größtenteils aber war es Christen aus meinem Umfeld, die ich gefragt habe. Ich habe damals eine Erkenntnis gehabt. Und zwar, dass mich die Purity Culture, wie ich sie bis dahin gelebt habe, dass die eine Frucht trägt und dass diese Frucht einen Namen hat und der heißt Frustration.
Mhm.
Dass es für mich irgendwie nicht mehr geht. So dieses, ich bin jetzt Mitte 20, ich bin frustriert. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist gerade. Ich habe das Gefühl, dass es das nicht war. Und ich hatte das Gefühl auch damals. Und ich hatte da in diesem Moment, wo ich vor diesem Spiegel stand, man kann jetzt darüber streiten, ob jetzt irgendwie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat oder nicht. Das darf jeder so glauben und oder nicht glauben, wie er möchte, wie er sie möchte. Aber für mich war da damals so die Erkenntnis, so dieses, hey, wenn Gott da ist, dann nimmt er mich an, so wie ich bin. Und da gibt es nichts, was ich falsch machen könnte, um irgendwie was mich dann von ihm wegbewegen könnte, weil er sich zu mir stellt. Und es gibt so viele schöne Lieder, die ich seitdem auch entdeckt habe, die die irgendwie sagen so, hey, auch wenn ich fliehe, ist er mir eigentlich nah. Das war damals so meine Ausgangslage, wo ich gesagt habe, okay, mir ist einfach der Glaube so, so wichtig. Jetzt traue ich mich aber zum ersten Mal wirklich ehrlich zu hinterfragen, was meine Sexualität oder meine Sexualethik anbelangt. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach jahrelang es auch selber Jugendlichen gepredigt habe, so dass sie sich auch frei entscheiden dürfen. So nach dem Motto, es ist ja deine Entscheidung, was du dann letztendlich machst oder nicht machst. Habe dann anderen die Freiheit zugesprochen, die habe ich immer mir selber nicht zugesprochen.
Von Anfang an oder war das auch eine Entwicklung, bis du den Jugendlichen gesagt hast?
Mit meinem Anfang in der Jugendarbeit habe ich das schon auch so zugesprochen. Das war zwar am Anfang auch noch damit verbunden, dass ich im Kleingedruckten gedacht habe, ja, aber wenn du anders entscheidest, dann lebst du in Sünde, aber grundsätzlich habe ich denen die Freiheit kommuniziert und versucht es auch als eine Freiheit zu kommunizieren und habe dann aber bei mir selber mich da gar nicht rangetraut, das irgendwie groß zu hinterfragen, weil ich war Mitarbeiter irgendwie in Gemeinden und in Jugendarbeit und wollte ein gutes Vorbild sein und war auch ganz viel gewarnt, so von wegen, das kannst du nicht rückgängig machen und wenn du dich einmal verschenkst und so weiter und diese ganzen Schauermärchen, von denen es bei euch im Podcast schon eine ganze Handvoll gibt, die da eingeordnet wurden, die haben bei mir einfach sehr, sehr tief gesessen. Und es hat bei mir eine Krise gebraucht. Es war damals eben Corona-Pandemie. Ich war unglücklich verliebt, habe dieses Mädchen kennengelernt, diese junge Frau. Meine Eltern haben sich scheiden lassen in der Zeit. Oh. Also es war dann
krasse Zeit.
Zwei Monate später ist mein Elternhaus verkauft worden. Es war so in genau der Zeit und ich war in der Zeit dann auch weniger in irgendwie in der Gemeinde regelmäßig. War dann eher mit mir, habe in einem Studentenwohnheim gewohnt. Das heißt, ich habe auch nicht mehr irgendwie im Elternhaus gewohnt oder irgendeine anderen, in einem, keine Ahnung, ich habe früher mal in einem christlichen Gästehaus gearbeitet, wo ich auch gewohnt habe. Da war man ja total überwacht. Also ich habe mir auch mit einem Typen das Zimmer geteilt, ein Jahr lang. Also Frauenbesuch wäre dort überhaupt nicht denkbar gewesen. Und dort war ich dann in diesem Wohnheim erstmal, sage ich mal, nicht so beobachtet oder habe ich mich so nicht so beobachtet gefühlt. War auch dann in dem Moment auch jetzt gerade nicht irgendwie aktiv Mitarbeiter in irgendeinem Ding, wo man dann sagen könnte, ah, der Micha, den müssen wir jetzt da sofort irgendwie rausnehmen. Ich war bei den Pfadfindern tatsächlich aktiv, aber die waren da irgendwie cool mit. Aber selbst die haben sich in dem Winter sehr wenig getroffen, weil einfach sehr viel auf Social Distancing war.
Mit was genau waren die cool? Also mit, weil du hast es ja bestimmt nicht so offen da denen gegenüber.
Am Anfang nicht.
Oder?
Anderen Einzelnen habe ich später dann, sage ich mal, erzählt, so was ich mehr oder weniger Tinder-Phase, Spoiler Alert. Ja, und da hat dann ein Kumpel aus dem Pfadfinderstamm dann mehr oder weniger reagierte, so, ja, ist normal, mach mal alle durch.
Ja, ich denke, in Einzelgesprächen ist es oft auch was anderes, weil die Leute selber ihr Doppelleben haben und dann im Einzelgespräch eher sagen so, hey, ja, passt schon.
Wenn man Glück hat, ja.
Boah, ich finde diese beiden Einträge alleine schon so, so krass, dass sie sehr, sehr mich komplett triggern, ehrlich gesagt. Ich würde gerne eine Triggerwarnung aussprechen, aber unser ganzer Podcast ist eine einzige Triggerwarnung, weil einfach alles ja sehr, sehr heftige Sachen sind und besonders zwei Dinge. Also ich finde es sehr, sehr anschaulich und wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Erstens, du solltest es irgendwo unbedingt rausbringen, finde ich. Und zweitens sind paar Sachen auch so, als hättest du mein Buch gelesen, weil zum Beispiel dieses Thema mit die Frucht, fand ich spannend, dass du das Bild benutzt hast, weil ich hatte ganz lange in Fassungen auch drin die bitteren Früchte der Purity Culture und hat sogar mal überlegt, das als Titel zu nehmen, weil es gibt doch dieses biblische, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Ding über so Irrlehren. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild, nur ich habe gemerkt, dass es nicht so gesellschaftstauglich, weil es schon sehr bibelbezogen ist und Leute, die die Bibel nicht so gut kennen, weniger mit dem Bild anfangen können. Aber genau, außerdem hatte ich ja eh auch keinen, also nicht die alleinige Entscheidung über den Titel und so weiter, aber ich finde auch die Frucht der Frustration kenne ich allzu gut und ich denke, das kennen alle, die irgendwie eben das sexuelles Empfinden haben und so aufgewachsen sind. Und was auch noch krasser ist, ich habe tatsächlich eine Szene in meinem Buch, eine Kurzgeschichte, wo ich tatsächlich auch vor einem Spiegel stehe und mich so zum ersten Mal anschaue und in Unterwäsche allerdings. Aber genau diese Geschichte, das hat mich so eins zu eins irgendwie daran erinnert. Also sehr, sehr spannend, sehr triggernd und sehr, sehr gut.
Der Gedanke mit den Früchten ist auch ganz Absicht. Also das ist eine ganz bewusste Anspielung darauf. Das war auch damals so die Erkenntnis, wo ich mir überlege, so hey, was für Früchte hat denn diese ganze Theologie? Bei mir ist gerade ja Frustration nicht so geil. Mhm. So, das war eine schmerzhafte Erkenntnis.
Mhm.
Oft ist es ja so, dass wenn Leute ihre eigene Purity Culture anfangen zu hinterfragen und dann vielleicht diese Post-Purity Puberty, also ich,
ja.
Ich finde es noch so sperrig. Wenn sie diese Phase dann durchmachen, wenn sie diese Sachen nachholen, dann ist es total leicht von außen irgendwo angreifbar, so nach dem Motto, die haben jetzt ihre Werte weggeworfen oder die haben jetzt aufgegeben oder die sind gefallen oder was auch immer für Bilder benutzt werden. Das ist aber viel zu kurz gedacht. Ich habe einen Artikel, einen Tagebuchartikel von ein paar Tagen später noch dabei, der heißt Der Schatz des Sich-Aufhebens, wo ich genau mir darum Gedanken mache und den ich vorlesen möchte, um einfach zu zeigen, diese Gedanken sind nicht leichtfertig und die Entscheidungen trifft man nicht leichtfertig.
Mhm.
Und was für Prozesse in den Menschen abgehen, sind manchmal Prozesse, die über Monate gehen, und hier ist ein kleiner Einblick. Liebes Tagebuch, ich habe die Anrede jetzt mittlerweile kürzer gefasst. Irgendwann sage ich, vor vielen Jahren habe ich den Gedanken schön gefunden, meine Sexualität allein für meine Ehefrau aufzuheben. Diesen Gedanken werfe ich derzeit über Bord, doch ich möchte ihm eine Chance geben, sich als erstrebenswert und schön für mich zu zeigen. Freunde von mir, verheiratet und unverheiratet, wünschen es sich für mich, weil sie selber einen großen Schatz dort drin sehen. Ich habe daran in den letzten Jahren aber nur Verklemmtheit, gesellschaftliche Erwartungen und Religiosität empfunden. Wenn ich mich damit befasse, ob es mir gut tut, die Konvention über den Haufen zu werfen, sollte ich nur das wegwerfen, was ich selber nicht für gut halten kann. Und das ist alles, was mir ein religiöses Korsett aufzwingt. Ich habe in meiner rebellischen Natur voll Bock, die sich aufheben für die Ehe ist eine Schatzkiste, so wie sie ist, abzufackeln und ihre Asche auf dem Meeresgrund zu versenken. Ich nehme sie als Verklemmtheit wahr, die ich loswerden will. Aber in meinem Hinterkopf ist immer noch diese Stimme, die sagt, wirf es nicht weg, du brauchst es später noch. Wer ist diese Stimme? Ist sie der Heilige Geist? Ist sie ein religiöser Geist? Ist sie die Angst vor dem Unbekannten? Ist es die Erwartungshaltung meines christlichen Umfelds? Ich bete zu meinem Papa im Himmel, dass er mir offenbart, wessen Stimme das ist. Dann werde ich wissen, was ich zu tun habe. Diese Gedanken plagen einen manchmal Wochen und Monate.
Mhm.
Dieses, ich möchte es aus dem Fenster werfen, aber irgendwo, nee, sei, pass auf, mach's lieber nicht.
Ja,
mach's lieber nicht. Und es ist so, so schwer einzuordnen, woher das kommt.
Mhm.
Ob das wirklich etwas ist, was wirklich gut ist und was vielleicht sogar von Gott ist und gut tut, oder ob es einfach eine religiöse Tradition ist und einfach eine Angst ist.
Mhm. Und ja auch so ein einstudiertes
Verhalten.
Ja, genau,
Denken.
Dass man dieses Warnen, ja. Also ich habe heute das Gefühl, dass das sehr einstudiert war, diese warnende Stimme, dieses gerade jetzt, wenn wir über Sexualität reden, dieses, oh nein, das ist ganz, ganz schlimm für dich und das wird dir schaden und du bist dann eben gefallen, du bist dann vom Glauben abgefallen. Du entfernst dich von Gott, sobald irgendwas in eine sexuelle Richtung, auch nur in Gedanken passiert, habe ich heute oft den Eindruck, dass es eben aus dieser einstudierten Prägung von, dass man diese Werte so internalisiert hat, dass sie zu einer eigenen Instanz im Kopf geworden sind oder eine eigene Stimme, die nur dafür da ist, dir die ganze Zeit zu sagen, oh, Achtung, Achtung, pass auf, jetzt bewegst du dich gerade zu weit weg von Gott. Heute glaube ich aber, dass es gar nicht geht, zum Beispiel sich von Gott weit weg zu bewegen, weil ich glaube, dass Gott in uns allen ist. Und das habe ich interessanterweise ja damals auch geglaubt. Aber trotzdem, ich habe gleichzeitig geglaubt, dass Gott in uns ist und untrennbar von uns ist. Und trotzdem auch geglaubt, man kann vom Glauben abfallen und dann sich von Gott wegbewegen und zu weit wegbewegen. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht den in die falsche Richtung geht.
Das ist faszinierend.
Was ich heute im Widerspruch finde irgendwie.
Ich auch. Aber in vielen Gemeinden wird das ja auch so ein bisschen eigentlich gepredigt. So dieses, hey, du bist von Gott geliebt, du bist angenommen, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und es wird dann proklamiert, aber es wird dann auch proklamiert, damit es auch wahr wird.
Also ich finde das ein bisschen schizophren. Also weil wie kann man dann gleichzeitig sagen, Gott ist bei uns und Gott ist da und Gott ist überall. Und dann aber sagen, Achtung, wenn du das und das machst, dann bewegst du dich weg von Gott oder bist nicht mehr in seiner Anwesenheit und bist nicht mehr in seinem Segen. Und dann, Achtung, wird's ganz schnell gefährlich. Und es geht ja auch ganz schnell. Das heißt, dieses Bedingungslose ist dann wieder sehr, ja, irgendwie so oberflächlich eben immer, dass so, ja, versichert wird. Gott liebt alle Menschen, Gott ist überall. Das wird so schnell über Bord geworfen. Sehr, sehr schnell, finde ich, ja.
Was ich eigentlich total schade finde. Weil ja, wenn man schon sich überlegt, okay, wir haben einerseits ein Teil unseres Gottesbildes ist, wir sind alle bedingungslos geliebt und angenommen, aber, und da finde ich es schon, schräg, aber ich hier und da Regel und Purity Culture und sei vorsichtig, kleines Auge, was du siehst.
Ja.
Und was ich, und ich meine, das ist ein Widerspruch.
Aha.
Und was ich total schade finde, ist, dass viele Leute, die dann, denen dann der Glaube an Gott sehr wichtig ist, sich dann aber für die angstorientierte Seite entscheiden, der dann mehr Gewicht zu geben.
Mhm.
Also es wird beides gepredigt, aber entscheidend ist letzten Endes das, was Angst macht.
Mhm.
Und das finde ich super schade, wo ich mich manchmal frage, so, hey Leute, gefällt euch euer Glaube eigentlich?
Mhm.
Ich habe irgendwann halt dann gesagt, ja, hey, im Zweifel möchte ich lieber darauf vertrauen, dass Gott mich bedingungslos liebt und dass ich angenommen bin. Also das ist so ein Deutungsmuster vom Evangelium, dieses, wir schämen uns oder wir sind manche sind Leute geächtet, aber bei Jesus ist jeder angenommen, darf jeder am Tisch dabei sitzen, kriegt jeder, auch ein Judas, noch das Abendmahl ausgeteilt so ungefähr, darf dabei sein. Das knüpft bei mir in den letzten Jahren viel besser an als irgendwas mit Schuld, ja, oder mit Angst, sondern ey, Jesus ist derjenige, der uns annimmt. Und ich finde es total schade, dass dann diese Dissonanz, dieser Widerspruch dann aufgelöst wird, indem die bedingungslose Annahme in Frage gestellt wird.
Ja. Mhm. Und ich finde es wirklich eine kognitive Leistung, das unter einen Hut zu bringen, vor allem so viele Jahre. Und ich habe es ja nicht. Doch, ich hatte schon Zweifel, die mich auch zerrissen haben. Das stimmt nicht, aber ich habe trotzdem gedacht, insgesamt macht das Sinn, was ich glaube. Und weil es gibt ja dann auch die böse Macht und die gute und ich hätte jetzt auf jeden Fall eine sehr sinnvoll scheinende Erklärung gehabt dafür, dass also eben dieses Gottesliebes bedingungslos, aber was auch ein guter Titel wäre, wenn es jetzt mehr um theologische Sachen ging. Aber genau, krass.
21. Januar 2021. Meine Entscheidung ist meine Geschichte. Liebes Sextagebuch. Ah, da habe ich dann nochmal mit Sextagebuch betitelt.
Ja.
Gott mutet mir krass viel Verantwortung zu, wenn er sagt, verwalte deine eigene Sexualität. Auf der anderen Seite habe ich aber in Gott einen Vater, der mir als sein Abbild geschaffen hat. Wenn er mir was zumutet, dann traut er mir auch was zu, dass ich schaffe, eine gute Entscheidung zu treffen. Er mutet mir zwar was zu, aber genauso traut er mir auch was zu. Witzigerweise kommt dieser Gedanke von einem damaligen Mitbewohner, der einen Podcast zum Thema Reinheit hat, aber eher von der konservativen Seite. War aber sehr, sehr befreiender Gedanke damals. Der Angst habe ich den Beratungsposten gekündigt. Wieso sollte ich anderen Paaren erlauben, vor der Ehe miteinander zu schlafen und es mir selber verbieten? Von heute an erlaube ich es mir und meiner Freundin, denn ich glaube, es hat nichts mit Unreinheit zu tun, Sex zu haben. Wenn es doch so ist, sollte es zwar geändert werden, das verstehe ich selber nicht mehr, aber vor allem hat es was mit Liebe, Nähe und Vertrautheit zu tun. Und wer diese Meinung nicht respektieren kann, der kann mir in diesem Punkt gestohlen bleiben. Ich lasse mich nicht verurteilen. Ich bin mündig und treffe meine eigenen Entscheidungen. Und mit wem ich schlafe, geht meinen Mitmenschen erstmal einen Scheißdreck an.
Ich applaudiere. Wow. Mega, die Befreiung, ey. Wow. Warte, wie viele Tage später war das? Das war nicht so lang.
11. Naja, Wahnsinn. Aber aha, ich habe damals halt erstmal ganz viel gedanklich neu sortiert.
Mhm.
Ich habe damals noch keine Dates gehabt.
Mhm.
Oder irgendwie, gut, ich habe dieses eine Mädel kennengelernt, mit dem ich irgendwie mich öfter mal getroffen habe.
Und sie
aber
war dann auch schon deine Freundin?
Nee, die war oder nicht meine Freundin. Nicht. Wir sind nie zusammen okay. gewesen dann.
Ah, dann war das rein theoretisch, du erlaubst dir mit deiner Freundin zu schlafen,
ja,
wenn
genau,
du eine
die,
hättest.
Die ich gerade, also die Freundin aus dem letzten, das ist eine hypothetische gerade gewesen in dem Eintrag.
Mhm,
genau, so dieses, hey, wenn ich mal eine habe, hey, dann ist die Erlaubnis da, wenn sie auch möchte. So ist natürlich immer, Einvernehmlichkeit ist key.
So, ja,
das ist die goldene Regel. Ja,
ja, danke, das ist uns allen. Say it louder.
Genau.
Aha. Moment, aber das ermutet uns viel zu und ertraut uns aber auch viel zu. Das habe ich jetzt so verstanden, als wäre das jetzt eher so eine Bestätigung in, ja, ich muss warten und ich muss stark bleiben.
Ach so.
Nicht? Also, oder hast
also
du von diesem Purity?
Ich glaube, dieser Mitbewohner
typ,
damals, der hat es so gemeint.
Du hast
ich habe es umgedeutet.
Umgedeutet, finde
ich schlau. Ich habe es für mich umgedeutet, wo ich gesagt habe, so ja, meine Sexualität ist etwas, was ich selber verwalte.
Aha.
Und Gott traut mir zu, dass ich da was Gutes mitmache. Ich hatte dann mal
vielleicht
so diesen Gedanken von failing forward. So dieses, hey, selbst wenn ich auch mal Fehler mache, dann kann ich trotzdem auch daran lernen und wachsen. Und es bringt nichts, wenn ich gar keine Entscheidungen treffe. So nach dem Motto, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und für mich war das ein Grund, der mich dann motiviert hat zu sagen, so hey, nee, ich hinterfrag das mal weiter und baue es weiter auseinander und werf's aus meinem Gedanken raus.
Witzig, sehr cooler Umgang, ja.
Ich mache einen kleinen Zeitsprung jetzt. Februar, März habe ich dann oft festgestellt, dass ich gar nicht weiß, was ich eigentlich will. Dass ich, dadurch, dass ich es immer unterdrückt habe, so nach dem Motto, das darfst du ja sowieso nicht, beziehungsweise du bist ja noch nicht verheiratet, so nach dem Motto, das betrifft dich ja jetzt noch nicht, habe ich dann irgendwann gemerkt, so ja, was ist, wenn es mich doch betrifft? Woher soll ich denn wissen, was ich eigentlich will? Auch in Sachen Liebe und Beziehung. Also unabhängig jetzt nur die Sexualität, sondern auch irgendwie ganzheitlich betrachtet. So, wie gesagt, meine Eltern haben sich damals getrennt und scheiden lassen. Da war für mich auch nochmal ganz neu auf dem Prüfstand so dieses, hey, was für eine Form von Beziehung will ich eigentlich leben? Da habe ich dann für mich dann schon auch so dieses, hey, doch, bin doch hetero, bin auch monogam, so, ich brauche da schon auch eine Vertrautheit. Und habe das dann für mich als mein Mittelweg einfach definiert, wo ich dann gesagt habe, so hey, ich bin für Treue, auch von biblisch her. Also ich habe jetzt nicht alle in Anführungszeichen biblischen Werte irgendwie aus dem Fenster geworfen, weil ich Treue was total Tolles finde und Liebe und Nähe und Annahme und Vertrauen mir einfach unglaublich wertvoll und wichtig sind. Und ich die wirklich, wirklich beschützen möchte und achten möchte, ganz hochstellen möchte. Was ja auch so ein Narrativ ist, was von konservativer Seite oft kommt. So dieses, sobald du eine Sache hinterfragst, dann vögelst du ja nur noch rum und hast ja nur noch One-Night-Stands.
Ja,
das ist ja so
nur Orgien oder
was? Ja, genau. Orgien oder Ehe. Nix. Was auch völliger Quatsch ist, weil es so viele Menschen gibt, die nicht glauben, aber trotzdem gesunde Ehen führen.
Ja, und trotzdem monogam die allermeisten auch sind und in festen Beziehungen und sogar auch heiraten.
Die bei Tinder sind.
Mhm. Aber es gibt auch Leute, die den Glauben verlassen und dann Orgien haben, glaube ich auch.
Good for them. So, okay.
Moment, ich muss noch was anderes fragen. Würdest du sagen, deine Dekonstruktion hat mit dem Purity Culture Thema angefangen? Also, dass das so alles ausgelöst hat, zu hinterfragen? Oder war es ursprünglich ein anderes Thema? Oder ging das eh alles miteinander einher? Also auch theologisch alles aufzumachen und zu hinterfragen. Was kam da zuerst bei dir? Kannst du es überhaupt rekonstruieren?
Ja, kann ich rekonstruieren. Das war genau dieser Tag.
Genau.
Das waren genau diese Momente, wo ich dann gemerkt habe, dadurch, dass ich dann auch meine eigene Sexualethik, sage ich mal, hinterfragt habe, das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch, sage ich mal, mich einfach neu informiert habe, noch mehr Quellen angeguckt habe und gemerkt habe, so, oh krass, es gibt ja auch Theologen, die sind gar nicht homophob. Also für mich hat sich zum Beispiel diese queere Frage dann in dem ganzen Prozess nebenbei erübrigt, wo ich gemerkt habe, so ja, also jetzt, wo ich, sage ich mal, meine Sexualethik revolutioniert habe, ist auch die queere Frage überhaupt gar kein Problem mehr. Und als ich das festgestellt habe, war das erstmal eine riesengroße Erleichterung, weil das so ein Thema war, dem ich halt die Jahre davor sehr viel aus dem Weg gegangen bin, weil ich es nicht zusammengebracht habe, dass auch irgendwie Sünde sein soll, irgendwie, dass jemand so ist, wie er ist. Und bin da dem sehr aus dem Weg gegangen, um einfach auch unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen und war dann einfach sehr erleichtert, dass ich mir auch erlauben darf, dass ich eine andere theologische Haltung haben kann, als die ich von Kind auf kannte.
Also ich würde sagen, der Januar 2021 hat
der war alles entscheidend. Da hat sich ganz viel geknackt und dann über das nächste halbe Jahr auch ganz viel theologische Themen, wo ich dann viel Worthaus gehört habe.
Mhm.
Und Hilfe, durch Worthaus fallen Leute vom Glauben ab, Dekonstruktion.
Nee, bei mir, jetzt viele so diese Stimme, diese evangelikale Stimme gerade im Kopf.
Ja, Markus Voss lässt grüßen.
Achtung, aufpassend. Ja.
Markus Voss ist ein postliberaler Theologe, der jetzt sehr konservativ evangelikalen sehr viel Einfluss hat und einen YouTube-Kanal hat. Mach dich bibelfit. Der hat mal ein 2-Stunden-Video gemacht, wo er total Panik macht vor Worthaus, wo er mit total schlechten Quellenanalysen, total schlechten Zitaten Schnipsel daherjagt. Bei unserem Podcast Hausverbot im Beichtstuhl haben wir dieses Video komplett auseinandergenommen. Ja, gerne mal reinhören, falls euch das triggert. Ja, aber das war die Zeit, wo ich dann Worthaus und Hossa Talk und so weiter gehört habe, war eine Zeit, die mich da mega befreit hat und eigentlich hat es meinen Glauben gerettet, weil ich glaube, sonst wäre mein Glaube an die Wand gefahren. Wenn ich diesen Weg nicht gefunden hätte, dass es da auch diesen theologischen anderen Weg gibt, hätte ich vielleicht irgendwann dann auch den gesagt, ja, niemand mit Christsein möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, weil das sperrt mich nur ein.
Was sehr vielen auch so geht, die Purity Culture oder insgesamt fundamentalistische Gemeinschaften erlebt haben und da verletzt wurden.
Ja, was ich persönlich...
Oder in Schwierigkeiten geraten sind, einfach... Muss ja auch gar nicht, also Verletzung, da stellt man sich ja auch eher dann so was Konkretes vor, ich wurde da und da schlecht behandelt oder so. Aber oft ist es ja einfach diese Verzweiflung über Jahre hinweg, über Nächte, Tage, Wochen, die man da sitzt und immer mehr verzweifelt, weil man aus diesem System nicht rauskommt, weil man aber diese Empfindungen, diese Gefühle hat und sich so quält. Also es war so eine qualvolle Zeit, so viele Jahre bei mir. Immer wieder Zusammenbrüche, also richtige Zusammenbrüche, wenn ich irgendwie realisiert habe, ja, ich habe masturbiert, so, weil ich habe es mir immer so viel schön geredet und so habe ich auch schon Sachen erzählt und gesagt, es ist ja keine Masturbation, weil es ist ja nicht das und das und es ist ja keine Penetration, bla bla. Aber wenn ich es dann immer wieder, muss ich es ja doch mich damit konfrontieren, doch, doch. Und dann dieses sich so schmutzig und so widerlich fühlen und so... Wie der Abschaum. Da gibt's eine sehr krasse Szene, auch in Gotteskinder, wo er doch so hinkritzelt Heuchler auf dieses Blatt und so lauter, du bist unwürdig. Und ich kenne diese ganzen Sachen, diese ganzen hässlichen Sachen, schlimmen, menschenfeindlichen Sachen, die man sich selber dann zuschreibt. Und zwar mit so einer Aggression, mit so einer Autoaggression, dass man so... Ja, in diese Verzweiflung sich so reinsteigert, dass es einem wirklich, wirklich schlecht geht. Ja. Oder reinstürzt. Ich würde gar nicht steigern. Das hat immer sowas, ne, sowas Unlegitimes. Aber dass man so reinfällt in so ein richtig tiefes Loch.
Bei mir war es dann auch danach, nachdem ich dann mal vom Kopf her die ganze Sache neu zusammengebaut habe, aber bis das dann, sage ich mal, auch im Unterbewussten angekommen ist. Ich erinnere mich, dass ich in der Zeit auch öfter mal nachts Träume hatte, die theoretisch erotische Träume hätten sein können. Also viele Zuhörenden kennen vielleicht erotische Träume. Schöne Sache, sehr schöne Sache. Aber ich kann mich erinnern, dass ich wirklich eine ganze Handvoll Träume, habe ich auch in meinen Tagebucheinträgen mal aufgeschrieben dann, lese ich es aber heute nicht vor.
Oh, schade.
Eine ganze Handvoll Träume, einmal war Emma Watson dabei.
Oh.
Ja, aber jedes Mal, also das war so eine Serie, vielleicht 5, 6 Mal gewesen, wenn es dann zur Sache hätte gehen können, irgendein Störfaktor drin war.
Ach.
Irgendeine andere Person das Zimmer betreten hat, meine Eltern plötzlich dabei waren.
Jesus erschienen ist.
Nee, ich glaube das tatsächlich nicht, aber irgendwas nicht geklappt hat. Irgendwas nicht gegen irgendeinen Cockblocker dabei war. So, wo ich mir denke, so echt richtig, richtig schlechte Regie im Traumkino. So.
Ja, aber diese Hemmung total gut eigentlich versinnbildlicht, so diese Hemmung, die man da hat.
Ja. Heftig, und ich bin aufgewacht und dachte mir, boah, das sitzt doch echt immer noch echt tief.
Diese Träume sind quasi wie eine Beziehung mit mir sich angefühlt hat, bis ich meinen Mann kennengelernt habe mit den armen jungen Männern, die teilweise auch gar nicht christlich waren, weil der Supply sehr niedrig war an christlichen Männern, die ich toll fand oder die so christlich waren, dass es zugelassen gewesen wäre. Und ungefähr so war dann eine Beziehung mit mir. Also immer wenn es dann gerade irgendwie spannend wurde, habe ich alles komplett
Wachleben quasi, ja, so nach dem Motto,
war so im letzten Moment immer so, und das ist ganz schön anstrengend auch gewesen für die jungen Männer, aber gut, dass sie das mit mir ausgehalten haben.
Hey, gut, dass du drüber lachen kannst heute, also sie ist doch klasse.
Ja.
Kennst du das Buch, Das heißt Made in Heaven im Englischen. Made in Heaven, wenn Gott deine Liebesgeschichte schreibt.
Das ist Made in Heaven sagt mir jetzt was, aber es könnte sein, dass irgendwie...
Das ist so eine Lektüre, die mir als Teenager mal gegeben wurde oder die in meinem Freundeskreis damals so die Runde gemacht hat, wo mein Kumpel gesagt hat, boah, das ist das beste Buch, was er je gelesen hat und er liest sonst gar nichts. Dann haben wir so, okay, dann lese ich es auch. Und es hatte mehr oder weniger die Quintessenz, warte auf deinen Partner. Und solange du noch niemanden kennst, kannst du dem ja Briefe schreiben.
Ah, ja, ja.
So nach dem Motto, kannst diese
Konzept
Beziehung ja jetzt schon.
Auch. Diese Übung haben wir schon gemacht, auch schon an den zukünftigen Schreiben, um so eine Bindung aufzubauen zu diesem Konzept.
Ja, und für ihn zu beten. Auch im Gebet, sage ich mal, den Partner vorzubereiten, weil den gibt's ja irgendwo da draußen. Und tatsächlich, ich habe damals ziemlich viele Briefe geschrieben, die ich heute noch nicht alle meiner Frau vorgelesen habe. Also wir sind noch nicht so lange verheiratet, dass wir so lange jetzt. Also das sind Romane, die man vorliest. Das ist so, soll man mal wieder weitermachen, weil irgendwie ist es auf eine cringe Art süß, das zusammen auch zu machen und so diese Zeitstempel durchzulesen.
Dass du es auch aufgehoben hast, aber bestimmt auch ein bisschen unangenehm teilweise, wenn man halt merkt, wie verblendet man teilweise war oder nicht. Also mir geht's so.
Ja, ich war Teenager, also da habe ich dann halt noch irgendwie, ich finde es eine interessante Art, das zu lesen und dann festzustellen, okay, wie gut bin ich schon damit versöhnt von damals, wie ich damals gedacht habe, indem ich sage, ich finde es total cringe, ich bin noch nicht ganz versöhnt, aber meine Frau findet es ganz süß. Also wir lesen uns die schon mal durch und es ist einfach, es ist ja auch ein Teil von meinem Leben.
Ihr seid auch süß, ihr zwei. Ich kann ja auch ein bisschen so deine Frau oberflächlich schön.
Ich meine, diese Jahre sind ja auch ein Teil von meinem Leben und ich versuche, die einfach so gut es geht, einfach jetzt auch zu integrieren in meiner Biografie. So sage ich, es gehört dazu, aber ich bin da noch nicht ganz. Auch heute noch nicht. Am 5. April 2021 habe ich mit diesem Buch abgerechnet. Mit einem Tagebuchantrag.
Okay, bin gespannt.
Seit ich 17 Jahre alt war, habe ich mir gesagt, nutze die Zeit, in der du Single bist, um dich von Gott schleifen zu lassen, wie so ein Diamant. So, es war so, du bist noch nicht gut genug, ganz unterschwellig auch ein bisschen furchtbar.
Auf jeden Fall.
Und dann steht drei Zeilen in Caps. Ich bin es aber jetzt satt, Single zu sein. Ich will auch Glück in der Liebe haben. Warum finde ich niemanden? Wie gesagt, war unglücklich verliebt davor noch. Ich war auch heartbroken, war lonely. Das war Lockdown. Ist es denn zu viel verlangt, jemand Passendes für mich zu finden, Jesus? Ich finde es so fies von dir, mir jahrelang vorzuhalten, dass irgendwo da draußen meine zukünftige Frau auf mich wartet, ohne auch nur den Beweis durchblicken zu lassen. Wenn Gott deine Liebesgeschichte schreibt, am Arsch. Wenn Jesus wirklich angefangen hat, mich als Traummann in die Geschichte einer Traumfrau einzubauen, dann hat er die Geschichte nach drei Seiten in die Schublade geschoben und vergessen. Er lässt meine Seiten verrotten und widmet sich lieber Geschichten von jüngeren, hässlicheren Menschen, die einfach nur Pech darin haben, zu verkacken. Das ist so unfair. Also, wie ich schreibe, ist auch unfair. Das ist so unfair. Ich will doch nur eine Frau, die mich liebt und die nicht ein optischer Autounfall ist. Ich bin so froh, dass ich heute wesentlich, also dass meine Frau diesen Standard um Weiten übertrifft. Also.
Okay.
Als Christ, der sich wünscht, vor der Ehe Sex zu haben, fühle ich mich wie ein Fisch, der nur Fische daten will, die bereit sind, an Land zu leben. Auch ein geiler Gedanke eigentlich heute, retrospektiv. Weil so habe ich mich damals gefühlt. Es war so, ja, ich bin jetzt Christ, ich bin fein damit, vor der Ehe Sex zu haben. Wo sind jetzt denn die anderen, die Christinnen, die damit auch fein sind? Die stecken da ja noch alle drin. Was? Das ist ja, also ich war so, ja okay, wirklich, Personengruppe ist klein. Oder ich kannte damals halt auch niemanden. Bin ich etwa eine Auflaufform? Zu jedem Topf ein Deckel. Aber ich fall mal wieder aus der Reihe.
Deine Bilder sind sehr lustig.
Aber nicht auf die gute Art, sondern auf die Art, wie man nicht aus der Reihe fallen will. Jetzt komm, pass auf. Wenn man aus der Konformität ausbricht, weil man ein außergewöhnliches Talent hat, das ist gut. Ich fühle mich aber eher wie eine Grillwurst, die durch den Grillrost gerutscht ist, weil sie zu klein für den Grill ist. Danke. Ich habe auch Spaß in der Sprache.
Am Anfang dachte ich, ja, das merkt man total. Am Anfang dachte ich, es wird mich sehr, sehr noch zum Weinen bringen, weil ich so, so ergriffen war und so getriggert und so vieles davon so tief drin wirklich gefühlt habe. Und ich habe auch fast geweint. Ich hatte schon ein paar Tränchen in den Augen. Und jetzt fängst du mich so hart zum Lachen. Die Wurst.
Ja, kleine Würstchen geil. Und so. Geil, also, wenn als da draußen Würstchen. An den angeschlossenen Faxgeräten Leute sind, die sich denken, hey, wenn ich das anfange zu hinterfragen, dann ist der Heiratsmarkt ja gar nicht mehr da, weil die anderen Gläubigen noch ganz anders denken. Doch, es sind mehr, als ihr denkt.
Mehr kleine arme Würstchen.
Es gibt ganz viele kleine arme Würstchen da draußen, die sich aber in der glühenden Kohle auch ganz wohl fühlen.
Ganz alleine fühlen. Dass sie sich mal richtig umschauen. Ach, schön. Wirklich schön. Da kann ich nichts hinzufügen. Ist einfach traumhaft.
Aber es war nicht alles so lustig dann.
Ich wappne mich schon.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.